Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing.
Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Wie ihr sehen könnt, alle anderen müssen arbeiten. Mani ist unterwegs, Bernie ist unterwegs. Ich sitze hier heute mal mutterseelenallein und muss euch unterhalten. Kriegen wir auch hin, denn ich habe mir ein spannendes Thema ausgedacht. Ihr wisst ja, wir reden häufiger mal über die beiden großen Fragen, die wir uns im Daytrading stellen müssen, nämlich das Wo und das Was. Wo muss der Kurs hinkommen, damit für uns überhaupt ein Trade in Betracht kommt? Und was muss dann dort passieren? Über dieses Wo haben wir nun schon relativ häufig gesprochen. Es gibt da mehrere Herangehensweisen, wie man sich seine Levels in der Vormarktanalyse definieren kann. Wir selbst nutzen dafür einen Mix aus verschiedenen Faktoren. Kern des Ganzen ist bei uns immer das Market Profile und das Volume Profile, so wie das auch im Prinzip in vielen großen Prop Trading Floors dieser Welt angewandt wird. Wir beziehen aber natürlich auch noch weitere Faktoren rein. Da spielt die Liquidität eine große Rolle. Da spielen Dealer-Hedging-Levels eine sehr, sehr große Rolle. Gamma-Levels, Wanner-Levels, Charm-Levels. Da spielen durchaus auch die guten alten Fibonacci-Retracements eine große Rolle, die ebenfalls von vielen großen Handelsinstitutionen und vor allem Algorithmen beachtet werden, Anwendung finden, in welcher Form auch immer. So, und wir machen da gemeinsam mit unseren Kunden jeden Morgen unsere Marktanalyse, definieren uns im Prinzip in dieser Pre-Session unsere Levels, unsere Trading-Locations vor, an denen wir dann im Laufe des Tages Trades suchen möchten. Und wir handeln auch nur dann, und das ist so die grundsätzliche Faustregel, wenn der Markt eben an eines dieser Levels kommt. Nun muss man das natürlich nicht genau so machen wie wir. Es gibt viele professionelle Trader da draußen, die haben noch etwas andere Herangehensweisen an diese Level-Analyse, seien es jetzt beispielsweise VWAPs, TWAPs und deren Standardabweichungen, mit denen man auch sehr, sehr viele interessante Sachen machen kann. Da muss jeder irgendwo natürlich seinen Weg für sich finden. Was uns professionelle Berufstrader, sage ich jetzt mal, aber durchaus alle miteinander verbindet, ist der schiere Fakt, dass jeder von uns eben in irgendeiner Form so eine Marktanalyse macht. Niemand setzt sich einfach an den Rechner, macht einen Chart auf und sagt so, jetzt gucken wir mal, was heute passiert. Und wenn wir da im Orderflow irgendeine tolle Absorption sehen oder was auch immer, dann gehen wir hier long oder short. So wird das nichts. Da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Orderflow-Indikatoren, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, alles, was wir im Orderflow in irgendeiner Form beobachten, lässt sich pauschal gesagt permanent irgendwo im Markt beobachten. Wir haben permanent irgendwelche Absorptionen, die wir sehen können. Wir haben permanent irgendwelche Iceberg-Orders, die reinkommen. Wir sehen hier und da immer mal wieder Exhaustion-Runs, Stop-Runs, was auch immer. Das alles ist gut und schön und das alles gibt uns natürlich Auskunft über gewisse Vorgänge im Markt, aber hat eben nur einen Wert, wenn es an einer bestimmten, essentiell wichtigen Marke im Kurs, im Preis des jeweiligen Marktes eben auftritt. Denn wenn wir hier anfangen würden, jede beliebige Absorption irgendwo im Nirgendwo zu traden, dann würden wir uns da einfach permanent die Hände mit verbrennen. So, jetzt hat uns aber natürlich durchaus des Öfteren mittlerweile schon die Frage erreicht, wo haben wir geklärt, aber was ist denn jetzt eigentlich dieses ominöse Was? Wir sprechen ja immer wieder von diesem Orderflow und dass der so wichtig ist und dass wir den beobachten, dass wir den interpretieren lernen wollen, dass wir da irgendwelche objektiven Indizien sammeln möchten, die uns der Markt offensichtlich zur Verfügung stellt, diese auswerten, interpretieren und dann auf Basis unserer Erfahrungen, die wir entwickelt haben, gewisse Muster wieder erkennen und auf Basis dieser Muster wiederum können wir dann die wahrscheinlichste Richtung erörtern, die der Markt jetzt einnehmen wird. Ich sage immer wahrscheinlichste Richtung, denn wir können das natürlich niemals mit absolut hundertprozentiger Sicherheit in irgendeiner Form sagen. Es kann immer grundsätzlich alles passieren, aber ihr wisst, im Trading geht es um Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten müssen wir auf die eine oder andere Weise auf unsere Seite bringen, wenn wir dauerhaft und nachhaltig profitabel handeln möchten. Jetzt gibt es meiner Erfahrung nach, wenn wir uns eben auf dieses was muss passieren, konzentrieren, 5 Basissäulen, die wir in unserem Kopf einmal durchgehen müssen und interpretieren müssen und auf Basis derer wir eben unsere Entscheidungen kaufen oder verkaufen, ja oder nein, treffen können. Diese fünf essentiellen Merkmale, wir haben sie jetzt mal den Trading-Fixstern genannt, die haben natürlich diverse Unterpunkte. Und das sind dann im Prinzip auch die Dinge, die wir uns in unserer Ausbildung anschauen, wie wir sie interpretieren, wie wir sie in Zusammenhang zueinander setzen. Aber um erstmal so tief in diese Materie abtauchen zu können, müssen wir uns natürlich erstmal darüber im Klaren sein, was steht eigentlich darüber? Was gucken wir hier eigentlich an? Was sind eigentlich so die übergeordneten Rubriken und Bereiche, auf die wir ein Auge werfen sollten und die wir bei jedem Trade oder zu denen wir bei jedem einzelnen Trade in irgendeiner Form den ein oder anderen Satz sagen können müssen. So, für diese fünf Bereiche, für diese fünf Teilaspekte haben wir unseren Kunden hier, wenn ihr uns gerade per Video zuguckt, haben wir hier so eine tolle Roadmap angefertigt. Das hat Mani alles ganz, ganz schick designt und sehr, sehr übersichtlich dargestellt. Und auf dieser Roadmap haben wir einmal diese fünf Teilaspekte, diese fünf Säulen quasi und zu jeder Säule einfach noch die verschiedenen Unterpunkte, die wir uns da eben angucken. In diesem Podcast soll es uns jetzt aber erstmal grundsätzlich um eben diese fünf Teilaspekte gehen. Was ist das? Das ist zum einen die Marktgeschwindigkeit, das ist die Price Action, das ist die Geschwindigkeit, das sind die passiven Marktteilnehmer und das sind die aktiven Marktteilnehmer. Order Flow, Price Action, passive Marktteilnehmer, aktive Marktteilnehmer, Geschwindigkeit. Das sind die fünf wesentlichen Punkte, die unser Was definieren. Jetzt möchte ich mal ein paar Worte zu all diesen fünf Teilaspekten verlieren, ohne da jetzt natürlich zu tief in die Materie eintauchen zu wollen, denn A, würde das den Rahmen dieses Podcasts natürlich völlig sprengen und B, würde ich dann wahrscheinlich verärgerte Anrufe von meinen Kunden bekommen. Das wollen wir natürlich nicht. Fangen wir mal an und gehen die einmal alle grundsätzlich durch. Was ist das? Was verstehen wir darunter? Was gucken wir da an? Und warum ist das wichtig? Grundsätzlich, ich beginne mal hier oben auf meiner schlauen Liste mit den passiven Marktteilnehmern. Was verstehen wir unter passiven Marktteilnehmern? Passive Marktteilnehmer sind alle Händler, seien es jetzt institutionelle oder seien es jetzt private, die in irgendeiner Form ihre Orders über sogenannte Limit-Orders in den Markt bringen. Die wollen also nicht einfach nur wild zum nächstbesten verfügbaren Preis kaufen oder verkaufen und so schnell wie möglich in den Markt, sondern die stellen dem Markt Liquidität zur Verfügung. Das bedeutet, sie platzieren Orders im Orderbuch. Wenn der Preis eines beliebigen Marktes jetzt beispielsweise bei 100 steht und ich sage aber nein, 100 ist mir zu teuer, ich möchte gern kaufen, aber ich bin erst bereit bei 95 zu kaufen, 5 Exemplare dieses Marktes, was auch immer das ist, sei es jetzt eine Aktie oder ein Future oder was auch immer, dann würde ich im Prinzip eine Limit-Kauforder bei 95 über 5 Kontrakte in das Orderbuch legen und wer von euch über sogenannte Level 2 Daten verfügt, also wer bei seinem Datenanbieter ein Abo über Level 2 Marktdatentiefe abonniert hat, der kann meine 5 Orders, die ich da gerade ins Buch gelegt habe, sehen. Die sind für alle öffentlich. So, und damit mache ich mich zu einem sogenannten passiven Marktteilnehmer, denn ich bewege den Markt damit nicht aktiv, sondern ich stelle ihm einfach nur eine Order zur Verfügung, damit Liquidität und damit wiederum eine gewisse Stabilität zur Verfügung. So, jetzt spielt für uns als private Retail-Trader natürlich eine ganz große Rolle, auf welchen Preisen liegt denn diese Liquidität? Grundsätzlich, wer so ein Orderbuch schon mal gesehen hat, der weiß, tendenziell in einem normalen, gut gehandelten, liquiden Markt haben wir auf jedem Preis, jeden Tick eigentlich irgendwelche Orders liegen. Auf jedem Preis ist irgendwer bereit zu kaufen oder zu verkaufen. Was natürlich aber durchaus einen Unterschied macht, ist eben, wie viele dieser Orders auf den einzelnen Preisen liegen. Und da können wir natürlich sehr, sehr schön beobachten, dass es Preise gibt. Da ist das Handelsinteresse eben sehr, sehr hoch. Da liegen sehr, sehr große Orders. Da liegt sehr, sehr viel Liquidität. Und es gibt Preise, auf denen ist das Handelsinteresse eben sehr, sehr niedrig. Da liegt wenig Liquidität. So, und was für uns jetzt grundsätzlich erstmal von Interesse ist, ist wo liegen diese Orders? Liegen die eher unterhalb des Kurses, des aktuellen Preises im Bid? Oder liegen die eher oberhalb des Preises im Ask? Wo ist quasi das Übergewicht auf welcher Seite? Wir können feststellen, wie lange diese Orders eventuell im Markt bereits liegen. Das gilt gerade für die großen Orders. Wie lange sind die also schon da? Sind die gerade eben erst reingelegt worden oder haben die dort schon, ja, liegen die dort schon eventuell seit mehreren Tagen? Das macht einen großen Unterschied. Auf welchen Preisen werden Orders rausgenommen aus dem Markt? Aus welchen Preisen werden Orders reingelegt in den Markt? All das sind wichtige Punkte, die für uns von großer, großer Relevanz sind und die wir unbedingt im Blick haben müssen. Wie ist also das Verhalten der passiven Marktteilnehmer? Wo wird Liquidität hinzugefügt? Wo wird sie abgezogen? Wo liegt sie? Weit entfernt vom Kurs? Nah dran am Kurs? Wie lange existiert sie bereits? So, dieses Vorgehen der, ja, gerade der großen Handelsparteien, die eben große Orders dort in den Markt legen, ist für uns von hoher, hoher Relevanz und von großem Interesse. Auf der anderen Seite stehen dementsprechend die sogenannten aktiven Marktteilnehmer. Diese aktiven Marktteilnehmer, die platzieren keine Limit-Orders im Orderbuch, sondern die nutzen die Limit-Orders im Orderbuch für ihre sogenannten Market-Käufe und Verkäufe. Über eine Market-Order, das wissen die meisten von euch sicherlich, möchten wir aggressiv in den Markt gehen. Wir möchten dem Broker damit sagen, bitte kaufe oder verkaufe zum nächstbesten verfügbaren Preis, sprich zur nächstbesten verfügbaren Limit-Order, die da im Ask oder im Bid, je nachdem, ob wir kaufen oder verkaufen, liegt. So. Und erst durch diese Market-Käufe oder Verkäufe wird der Preis bewegt. Wenn sich nur Limit-Orders im Markt quasi befänden, dann würde der Preis immer stillstehen. Denn Limit-Käufer und Verkäufer kommen nie zusammen. Market-Käufe werden immer mit Limit-Verkäufen zusammengematcht und Limit-Verkäufe immer mit Market-Käufen. Habe ich das gerade gesagt? Jetzt weiß ich nicht. Also Market-Käufe mit Limit-Verkäufen und Market-Verkäufe mit Limit-Käufen. So muss es richtig heißen. Werden immer zusammengematcht. Und erst durch diese aktiven Marktteilnehmer, die also aggressiv in den Markt gehen und quasi die Liquidität verbrauchen, das sind Liquidity User, die entziehen quasi dem Orderbuch diese Liquidität. Erst durch diese aktiven Marktteilnehmer wird der Preis sich bewegen können. Und das ist natürlich für uns als potenzielle Daytrader ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Teilaspekt, den wir beobachten müssen. Wie verhalten sich denn die aktiven Marktteilnehmer? Sprich, wie aggressiv sind gerade die Marktteilnehmer? Sind sie eher passiv? Stellen sie eher dem Markt Liquidität zur Verfügung? Oder sind wir jetzt eventuell an einem Preis angekommen, wo es einen aggressiven Shift bei den aktiven Marktteilnehmern gibt? Das sehen wir häufig bei sogenannten Reversals. Wenn also der Markt an eine wichtige, relevante Chartmarke kommt und er kommt dort beispielsweise von oben, sprich wir haben erstmal grundsätzlich fallende Preise, einen Abwärtstrend und der Markt kommt mit sehr viel Momentum und Geschwindigkeit an so ein Level und dort setzen plötzlich ganz aggressiv Käufe ein. Dann ist das für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teilaspekt, ein sehr, sehr wichtiges Indiz, welches wir beobachten, welches wir auswerten und welches wir entsprechend interpretieren können. Und was dann natürlich eine große Rolle spielt, ist eben die Interaktion der Marktteilnehmer miteinander. Wie verhalten sich die Aktiven? Wie verhalten sich im Verhältnis dazu die Passiven? Unser dritter Teilaspekt, und das habe ich ja eben schon mal kurz angeteasert, ist dann eben die Geschwindigkeit. Ich habe ja gerade gesagt, wenn sich beispielsweise der Markt mit hoher Geschwindigkeit auf so ein Level drauf zubewegt, dann ist das anders zu interpretieren und dann lässt das andere Schlüsse zu, als wenn sich der Markt eben mit wenig Geschwindigkeit und langsam auf so ein Level hinzubewegt. An dieser Geschwindigkeit, also der Art und Weise, wie sich der Kurs bewegt, können wir ebenfalls sehr, sehr viele interessante Dinge von ableiten. Grundsätzlich einmal müsst ihr wissen, unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten von Geschwindigkeit. Das ist einmal im Trading die Marktgeschwindigkeit und auf der anderen Seite die Auktionsgeschwindigkeit. Die Marktgeschwindigkeit sagt uns im Prinzip, wie schnell sich der Kurs von Preis zu Preis bewegt, von Tick zu Tick. Ist der Kurs also eher langsam, behäbig, geht er mal einen Tick hoch, dann geht er wieder einen Tick runter? Oder ist er gerade zappelig und springt wirklich zügig von Kurs zu Kurs, lässt auch durchaus mal den ein oder anderen Tick aus, macht mal zwei Sprünge, drei Sprünge, dann gibt es mal einen riesen Sweep, wo er mal sich um 10, 11, 12 Ticks bewegt oder so. All das sind natürlich wichtige Sachen und das ist zum einen die Marktgeschwindigkeit. Wie schnell oder eben langsam bewegt sich der Markt tatsächlich von Preis zu Preis? Das andere ist die Auktionsgeschwindigkeit. Die misst wiederum, wie viele Orders quasi innerhalb einer bestimmten Zeitperiode in den Markt drängen. Das ist das sogenannte Speed of Tape. Habt ihr sicherlich auch schon eventuell mal gehört, wenn ihr euch schon mit dem Thema Order Flow in irgendeiner Form beschäftigt habt. Speed of Tape wiederum, die Auktionsgeschwindigkeit misst, wie gesagt, wie viele Geschäfte beispielsweise pro Sekunde zustande kommen. Und das kann uns natürlich auch starke Auskunft darüber geben, ob ein Level, welches wir jetzt beispielsweise gerade eingezeichnet haben, ob das tatsächlich auf Interesse von den Marktteilnehmern stößt. Denn was wir immer an so einem Level grundsätzlich erstmal sehen wollen, ist, dass diese Auktionsgeschwindigkeit zunimmt. Ohne Auktionsgeschwindigkeit kein Interesse. Und ohne Interesse kein gutes Trading-Level, keine gute Trading-Location. Und ohne gute Trading-Location kein guter Trade. Also, die Geschwindigkeit ist erstmal zum einen ein Aspekt, den wir grundsätzlich immer an so einem Level erstmal in irgendeiner Form sehen möchten, damit wir die Aussage treffen, alles klar, hier ist tatsächlich Interesse, hier ist tatsächlich was los, hier kommt Bewegung ins Spiel, hier kommt in irgendeiner Form ja Interesse ins Spiel. Und dann können wir natürlich Aussagen darüber treffen, wie es sich eben im Laufe der Zeit mit der Geschwindigkeit an diesem Level verhält. Nimmt die zu, nimmt die ab, ist die gleichbleibend? Was können wir dafür Aussagen darüber treffen? Also Geschwindigkeit ist eine Sache, auf die achten viele, viele Orderflow-Daytrader aus gutem Grund und ihr solltet sie unbedingt immer im Blick haben. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr beispielsweise euch das Speed of Tape so als Indikator in eurer Chartsoftware anzeigen lasst, dann macht das wenig Sinn. Es macht schon durchaus Sinn, aber es ist nicht so effizient, das Ganze unter einem zeitbasierten Chart zu tun. Wenn ihr beispielsweise, so wie ich, gerne einen 5-Minuten-Chart benutzt oder einen 15-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart, was auch immer, spielt keine Rolle, könnt ihr euch darunter natürlich das Speed of Tape anzeigen lassen. Das wird immer nahezu kongruent mit dem Handelsvolumen an sich ablaufen und ist daher dann nicht ganz so grundsätzlich aussagekräftig. Ihr könnt euch als Abhilfe benutzen, den Chart in so einem Moment auf einen sogenannten Tickchart umzuswitchen oder einen volumenbasierten Chart. Und da wiederum hat dann das Speed of Tape eine sehr viel höhere Aussagekraft. Probiert da gerne mal ein bisschen mit rum, experimentiert. Sammelt Statistik. Statistik ist das Wichtigste und das A und O im Trading. So, jetzt haben wir die passiven Marktteilnehmer, die aktiven Marktteilnehmer, die Geschwindigkeit. Mein nächster Punkt auf der Liste ist die Price Action. Was verstehen wir unter Price Action? Price Action ist grundsätzlich erstmal die Art und Weise, wie der Kurs verläuft. Wo er Hochs gebildet hat, wo er Tiefs gebildet hat, wo Preise abgelehnt worden sind, wo Preise akzeptiert worden sind. Und natürlich auch die große goldene Frage, die über allem schwebt, in welcher Marktphase befinden wir uns? Sind wir in einem Aufwärtstrend, sind wir in einem Abwärtstrend oder sind wir in einer Seitwärtsrange? So, das ist natürlich eine Frage, die wir uns vor jedem Trade unbedingt stellen müssen und das Ganze möglichst nicht nur im Bereich der kleinen Mikrostruktur, in der wir gerade unterwegs sind, sondern vielleicht auch in dem größeren Bild. Was macht der Kurs gerade so im Verlauf des heutigen Tages? Wo stehen wir in Relation zu dem Kursverlauf, den der Markt heute bereits hingelegt hat? Wo stehen wir im Verhältnis zum Kursverlauf, den der Markt innerhalb der laufenden Woche hingelegt hat? Ja, also die Price Action kann natürlich in verschiedenen Timeframes, in verschiedenen Zeitebenen und Zeitbereichen betrachtet werden und sollte auch betrachtet werden. Denn ihr wisst, the trend is your friend. Dieser tobe alte Börsenspruch, den gibt es nicht umsonst, denn er ist nach wie vor wahr. Es ist immer einfacher, in Trendrichtung in irgendeiner Form zu handeln, auch wenn das so vielen privaten Retail-Tradern aus irgendeinem Grund so schwer fällt und die ganze Zeit eigentlich nur Reversals irgendwie gegen den vorherrschenden Trend gehandelt werden möchten. Ich kann das ein Stück weit verstehen, aber ein Bild über die grobe Marktphase, über den groben Trend bietet euch auf jeden Fall erstmal einen wesentlichen Vorteil im Trading. So, und dann möchten wir natürlich ganz klassisch, beispielsweise in einem Aufwärtstrend, möchten wir höhere Hochs, höhere Tiefs sehen. In irgendeiner Form können wir also feststellen, ist das der Fall? Wenn ja, wenn der Markt so ein Retracement macht, wenn er quasi in eine Korrektur geht, wie sehen diese Korrekturen aus? Wie weit retraced der Kurs in der Regel prozentual? So, auch das sind alles Dinge, über die man tolle, tolle Statistiken anfertigen kann und über die man dann letzten Endes auch sehr, sehr interessante und gute Aussagen treffen kann, um mögliche Trade-Entries zu bestätigen oder zu stützen in irgendeiner Form. Also die Art und Weise, wo und wie sich ein Markt bewegt, ist essentiell wichtig. Haben wir Ablehnungssituationen, die wir uns zunutze machen können, wo wir beispielsweise Stop-Runs eventuell sehen können oder können wir an bestimmten Breakout-Levels nach Pullbacks suchen, was auch immer. Also da gibt es natürlich viele, viele Unterteilaspekte auch wieder in der Price-Action, die wir uns anschauen können, die wir interpretieren können, die wir uns zunutze machen können. So. Und der letzte dieser fünf Säulen, Teilaspekte, wie auch immer wir sie nennen möchten, sind dann die ominösen, sagenumwobenen Order-Flow-Events. Und die sind eigentlich gar nicht so magisch und sagenumwoben, wie sie sich für viele Leute da draußen immer anhören. Es gibt einfach bestimmte Vorgänge im Order-Flow, sprich der Art und Weise, wie sich ein Kurs bewegt, die wir sammeln können, auswerten können, die uns der Markt ganz klipp und klar zeigt und über die wir gewisse Aussagen treffen können. So, diese Order-Flow-Events, die will ich euch jetzt an dieser Stelle einfach mal Teil für Teil nennen, damit ihr wisst, worauf achten wir eigentlich, worauf gucken wir eigentlich. Das hat natürlich jetzt noch lange nichts damit zu tun, wie wir das von Situation zu Situation durchaus unterschiedlich auch einstufen, auswerten. Und es muss auch nicht in jeder Trading-Situation, in jedem Setup, jedes dieser Order-Flow-Events in irgendeiner Form vorkommen. Ihr werdet niemals den Trade haben, wo alles zusammenkommt, wo sich zu jedem dieser fünf Säulen und Teilaspekte eine klare Aussage treffen lässt, sondern es wird immer irgendwo, jede Situation muss für sich bewertet werden, jede Situation ist einzigartig und es ist immer irgendwo ein Zusammenspiel all dieser verschiedenen Aspekte. Order-Flow-Events können beispielsweise Stop-Runs sein. Da ist es natürlich von großem Vorteil, wenn wir eine Software haben, die uns in irgendeiner Form auch Stop-Runs anzeigen kann. Möglichst native Stop-Runs, also möglichst Stop-Runs, die wir in Form von MBO-Daten wirklich von der Börse über unseren Datenfeed beziehen, auch auswerten können und uns dann im Idealfall auch anzeigen lassen können, wie viele Stops sind hier geflogen, wie groß war dieser Stop-Run. War das jetzt ein einzelner Sweep sozusagen, eine einzelne große Stop-Order, die hier gefillt worden ist, oder waren das mehrere kleine Stop-Orders? Wenn ja, in welchen Teil-Fills sind die geflogen? All diese Dinge, also Stop-Runs sind immer eine große, wichtige Sache, gerade wenn wir beispielsweise Reversals handeln wollen. Ihr werdet es in 90% der Fälle sehen, dass bei so einem Reversal in irgendeiner Form von irgendeiner Partei Stops fliegen. Sweeps sind große quasi Einzelorders, die einmal durch das Orderbuch fegen. Da sind wir wieder bei der Geschichte, wie interagieren passive mit aktiven Marktteilnehmern miteinander. Wenn ich jetzt beispielsweise auf den Preisen über mir einmal 10 Limit Orders, einmal 20 Limit Orders und darüber nochmal 10 Limit Orders im Ask liegen habe, also als potenzielle Verkaufspreise, und ich gebe dann 50 Orders Market ein zum Kauf, dann sweepe ich einmal quasi durch diese drei Limit Orders über mir durch und der Preis wird mindestens mal um 3 Ticks steigen, weil ich quasi alle diese Limit Verkäufe, die dort im Buch auf Ausführung warten, mit einem Schlag mit meiner großen Market Kauf Order aufkaufe und damit sozusagen einmal durchs Buch fege. Deswegen auch der Begriff Sweep. So. Das sind also große Teilorders, die einmal quasi das Buch aufkaufen, eine Lücke hinterlassen, ein Vakuum hinterlassen und den Markt mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit kurzzeitig einmal in eine bestimmte Richtung drücken. Sweeps sind sehr mannigfaltig interpretierbar und von Situation zu Situation unterschiedlich, können uns aber sehr, sehr interessante Aussagen treffen lassen darüber, wer beispielsweise gerade in Control ist, also sind gerade die Käufer oder Verkäufer am Zuge und haben das Ruder in der Hand. Sie können uns unter bestimmten Umständen gute Reversal-Punkte zur Verfügung stellen. Also Sweeps sind auf jeden Fall etwas, was wir ganz genau im Orderbuch beobachten. Das nächste sind dann die allseits bekannten und geliebten Eisberg-Orders, also quasi große Orders im Orderbuch, von denen allerdings nur die Spitze irgendwo zu sehen ist. Warum gibt es die? Haben wir schon, denke ich, des Öfteren mal so ein bisschen angerissen und drüber gesprochen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein großer institutioneller Marktteilnehmer bin und ich habe gerade den Auftrag bekommen, 5000 Kontrakte Erdöl-Future zu kaufen von meinem Manager, dann kann ich die natürlich weder einfach über eine Market Order ins Buch packen, denn dadurch mache ich mir meinen eigenen Preis kaputt. Gehen wir bald zurück zu dem Beispiel von eben, wenn ich jetzt statt der 50 Kontrakten, die ich eben angesprochen habe, 5000 Kontrakte einfach mal Market kaufen würde, dann würde ich nicht nur durch drei Preise durchs Orderbuch sweepen, sondern wahrscheinlich durch 200, 300 Preise. So, und das will ich natürlich nicht, dadurch mache ich mir natürlich meinen eigenen Preis kaputt und da wäre mein Manager dann sehr, sehr unzufrieden mit mir. Deswegen muss ich diese 5000 Kontrakte einfach Schritt für Schritt und Stück für Stück in den Markt bringen und darf dabei nicht sichtbar sein, denn auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur 5000 Kontrakte ins Buch packen würde auf einem bestimmten Preis, dann sehen die natürlich alle und dann werden die Algos aktiv, die sogenannten Frontrunning-Algorithmen und der Kurs will höchstwahrscheinlich dieses Preisniveau, wo meine 5000 Kontrakte liegen, niemals erreichen. Deswegen muss ich da geschickt davor gehen und meine Order eben Stück für Stück aufbauen. Und ein probates Mittel, um dies zu tun, sind eben die Iceberg-Orders, sprich ich platziere quasi auf einem bestimmten Preis immer nur einen kleinen Teil meiner Orders und dahinter sitzt dann entweder eine Software, ein Software-Algorithmus, der für mich jedes Mal, wenn meine Teilorders aufgekauft sind, automatisch auf diesen Preis wieder Orders nachlegt. Oder ich habe auch die Möglichkeit, das Ganze direkt über die Börse abwickeln zu lassen und ja, übermittle quasi meine native Iceberg-Order direkt an die CME, an die NYMEX, COMEX, CBOT, je nachdem, wo und was ihr da tradet. Und die Börse sorgt dann dafür, dass jedes Mal, wenn dieses Preisniveau angelaufen wird, wo eben meine Iceberg-Order liegt, dass dann eine entsprechende Charge an Teilorders nachgeliefert wird. So, und wenn wir jetzt sozusagen als private Retail-Trader so eine Iceberg-Order ausmachen können auf einem bestimmten Preisniveau, können wir das auch wiederum nutzen, um darüber bestimmte wertvolle Informationen zu gewinnen. Das Letzte, was dann oftmals auch durch den Raum fliegt in diversen Orderflow-Foren dieser Welt, ist die große und allseits bekannte Absorption. Absorption im Prinzip genau, wenn das passiert, was ich gerade gesagt habe. Wir kommen auf einen Preis oder einen Preisbereich und dort sehen wir, dass beispielsweise der Preis fällt. Gehen wir mal wieder von der Abwärtsbewegung aus. Wir haben also die Verkäufer, die gerade am Ruder sind und jetzt kommen wir auf einen Preis, wo wir sehen, die Verkäufer sind sehr, sehr aktiv. Wir haben immer mehr Market-Verkäufe, die auf dieses Preisniveau einprasseln. Der Kurs sinkt aber nicht mehr. Obwohl dort eigentlich im Orderbuch gar nicht so viel große Limit-Orders liegen, die diese Preise, diesen Verkaufsdruck abfangen können. Was passiert dort also? Dort findet sogenannte Absorption statt. Dort sitzt also eben auf der anderen Seite jemand, höchstwahrscheinlich mit seinen Iceberg-Orders, der immer wieder auf diesen Preisniveaus nachlegt und alles, was auf diesem Preisniveau an Verkäufen reinkommt, quasi auffängt, abfängt, absorbiert und damit seine eigene entweder Kaufposition aufbaut oder Teilgewinne oder Gewinne von seiner Short-Position mitnimmt, je nachdem, was er da so vorhat. So, das ist dann der gloriose Orderflow, den wir uns angucken. So, und wie bereits angedeutet, ist prinzipiell erstmal jeder einzelne dieser fünf Säulen für sich allein genommen relativ, ich will nicht sagen wertlos, aber lässt nur wenig fundierte, klare Aussagen zu. Wenn wir diese fünf Säulen jetzt aber im Zusammenhang sehen und als Einheit betrachten und das Zusammenspiel der Teilaspekte dieser Säulen interpretieren und interpretieren lernen, natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, dann können wir darauf basierend sehr, sehr interessante, sehr, sehr fundierte und sehr, sehr klare Aussagen darüber treffen, wie sich ein Markt A gerade verhält und B, viel wichtiger, was er höchstwahrscheinlich als nächstes tun wird. Also, jetzt haben wir auf der einen Seite unser Wo, wo möchten wir gerne traden, und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch mal etwas ausführlicher über das Was gesprochen. Was muss dort also passieren? Was ist wichtig im Orderflow? Auf was achten wir da eigentlich? Wie gesagt, jeder dieser fünf Teilaspekte hat noch diverse Unterpunkte, die wir dann interpretieren und ins Verhältnis zueinander setzen. Aber das ist dann schon etwas spezieller, sag ich mal. Insofern hoffe ich sehr, dass ich euch mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen konnte, ein bisschen euren Fokus dahin lenken konnte, was im Orderflow wichtig ist, worauf wir achten, was wir so für Dinge mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen. In der nächsten Folge sicherlich wieder entweder mit Marni oder mit Bernie. Wir haben auch den einen oder anderen Interviewpartner wieder, der sich schon bereit erklärt hat, mal zu uns in den Podcast zu kommen. Da freue ich mich natürlich auch wieder sehr drauf. Ansonsten wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche, einen erfolgreichen Trading-Tag, und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Macht's gut, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrash-Kurs.